Krefeld International, der Podcast des International Desk von Krefeld Business.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Krefeld International, dem Podcast des International Desk von Krefeld Business. Mein Name ist Ricarda Stams, ich bin Ostasienwissenschaftlerin und arbeite als Projektmanagerin beim International Desk von Krefeld Business. Unser heutiges Thema ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Nicht erst seit der Corona-Pandemie herrscht in Deutschland und somit auch in Krefeld ein Mangel an qualifizierten Fachkräften. Durch verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel den demografischen Wandel, eine hohe Nachfrage nach IngenieurInnen oder dem steigenden Bedarf nach professioneller Pflege, kann die qualifizierte Besetzung offener Stellen nicht immer gewährleistet werden. Abhilfe kann hier der Blick ins Ausland verschaffen. Doch was erwartet die UnternehmerInnen bei der Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland? Was gibt es zwingend zu beachten und wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Zur Beantwortung dieser Fragen haben wir wieder einen ausgewiesenen Experten an Bord. Sascha Wolf vom Fachbereich Migration und Integration der Stadt Krefeld. Herzlich willkommen, Herr Wolf.
Herzlich willkommen.
Nächst wollen wir Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen.
Sascha Wolf ist in Krefeld geboren und lebt bis heute in der Seidenstadt. Nach seinem Abitur im Jahr 2006, seinem Zivildienst sowie einem freiwilligen sozialen Jahr absolvierte er ein duales Studium bei der Stadtverwaltung Krefeld. Dort ist er Fachmann für Ausländerrecht nun seit 10 Jahren tätig und arbeitet aktuell im Fachbereich Migration und Integration in der Stabsstelle für Grundsatzangelegenheiten. Der Vater von 2 Kindern liebt das Bogenschießen und den KFC Uerdingen. Der leidenschaftliche Fan hat dabei kein Aufstiegsspiel der vergangenen 15 Jahre verpasst.
Herr Wolf, Sie sind schon einige Jahre im Bereich Ausländerrecht tätig, haben den Ruf, ein wandelndes Lexikon in Rechtsfragen zu sein. Wie kam es zu Ihrem Interesse für das Ausländerrecht?
Ich wurde nicht als Ausländerrechtler geboren, sondern habe das Interesse entwickelt im Rahmen meiner Tätigkeit in der Ausländerbehörde. Nach meinem Studium für die Stadt Krefeld wurde ich seinerzeit der Ausländerbehörde der Stadt Krefeld zugewiesen. Und ich glaube, in den vergangenen inzwischen fast 10 Jahren hat sich dann gezeigt, dass der Verbleib in der Ausländerbehörde Krefeld nicht ganz unglücklich war.
Und wir hörten eingangs, Sie arbeiten in der Stabsstelle für Grundsatzangelegenheiten. Was genau sind Ihre Aufgaben?
Ja, die Frage wird mir sogar von Kollegen relativ häufig gestellt. Die Stelle ist schon ganz bewusst ein wenig vage gefasst. Ich versuche mich aber so auf ein paar Kernaufgaben meinerseits zu konzentrieren. Ich bin neben Aufgaben der Innenrevision und des Controllings im Fachbereich auch für die Schulung von Mitarbeitern, nicht nur der kommunalen Ausländerbehörde, sondern auch im Bereich der Integration und der Unterbringung und der Sozialleistungsgewährung für Ausländer verantwortlich. Ich bin Ansprechpartner für alle Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs, sichere so ein wenig die gleichförmige Aufgabenwahrnehmung, also dass bei insbesondere strittigen Rechtsfragen ähnliche Sachverhalte gleichgelagert entschieden werden. Da erstelle ich Dienstanweisungen, Arbeitsanweisungen und bin dann halt hin und wieder auch schon mal Feuerlöscher in schwierigen Fällen.
Was sind denn die Grundsätze des Ausländerrechts?
Das, was so ein Grundsatzgedanke ist, ist eine Zweckbindung eines Aufenthaltes. Mhm. Ein Aufenthalt eines Ausländers, einer Ausländerin in Deutschland unterliegt erstmal einem Erlaubnisvorbehalt. Das ist klassisch die Aufenthaltserlaubnis beispielsweise. Und diese Aufenthaltserlaubnis unterliegt einem Zweck. Hier, wir reden heute über den Aufenthalt vornehmlich zur Ausübung einer Beschäftigung. Daneben gibt es aber noch Aufenthalte für das familiäre Zusammenleben in Deutschland, Aufenthalte aus humanitären Gründen, was in den letzten Jahren ja auch immer wieder großes Thema war. Und dann gibt es halt noch ein paar Ausreißer, Sonderaufenthaltsrechte, die da noch eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich ist es immer so, bis eine Person einen unbefristeten Aufenthalt noch schöner in eine Einbürgerung hineingewachsen ist, unterliegt einem Aufenthalt grundsätzlich am Zweck.
Kommen wir zu einem unserer heutigen Hauptthemen. Sie haben es schon angesprochen, das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Einleitend hören wir eine kurze Info zur Erläuterung dieses Begriffs.
Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Im März 2020 ist das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft getreten. Durch dieses neue Gesetz können Fachkräfte mit beruflicher, nicht akademischer Ausbildung zu Arbeitszwecken leichter nach Deutschland einwandern. Bereits bestehende Regelungen für Fachkräfte mit Hochschulabschluss werden fortgeführt und teilweise weiter erleichtert. Der Rahmen für die Einwanderung von qualifizierten Fachkräften aus Ländern außerhalb der EU nach Deutschland wird mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz erweitert.
Herr Wolf, was ist denn eigentlich eine Fachkraft?
Eine Fachkraft? Ich könnte jetzt einfach den Gesetzestext vorlesen. Ich versuche das aber sowohl als auch so ein bisschen zu erläutern. Wir haben zwei Alternativen, was eine Fachkraft nach dem Aufenthaltsgesetz ist, die jeweils nochmal untergliedert sind in zwei verschiedene Möglichkeiten, wo man seine Qualifikation erworben hat. Wir haben einmal die Gruppe der Personen, die eine Berufsausbildung gemacht haben, wobei da wir keinerlei Probleme haben, wenn die Berufsausbildung im Inland, also in Deutschland, erfolgreich abgeschlossen wurde. Dann gibt es aber noch Personen, die natürlich ihre Qualifikation auch im Ausland erworben haben. Insbesondere, wenn man Recruiting im Ausland betreiben möchte, dürfte das ja auch eher der Regelfall sein. Da kommen wir zu einem bis heute bestehenden Punkt, der schon mal etwas schwieriger ist, nämlich die Notwendigkeit einer Anerkennung oder einer Gleichwertigkeitsfeststellung. Mhm. Das bedeutet, dass geprüft oder nachgesehen wird, ob diese spezifische Ausbildung, die im Ausland abgeschlossen wurde, halt in Deutschland entweder sowieso schon vom Fleck weg anerkannt ist, als gleichwertig bestehend mit einem inländischen Abschluss, oder aber ob diese Ausbildung möglicherweise durch die Nachholung von gewissen Nachqualifizierungen in Deutschland anerkennungsfähig dann ist, als vergleichbar. Die zweite Gruppe sind Personen, die einen akademischen Abschluss haben.
Also es muss eine Ausbildung zugrunde liegen.
Es muss entweder eine Berufsausbildung oder ein akademischer Abschluss vorliegen. Okay. Zur kleinen Erläuterung noch zum Begriff qualifiziert, bevor wir da Missverständnisse haben. Eine qualifizierte Berufsausbildung ist in Deutschland eine mindestens zweijährige Berufsausbildung.
Noch einmal ganz genau, also wer kann zur Arbeitsaufnahme nach Deutschland einreisen und darf aus diesem Grund auch bleiben?
Da haben wir inzwischen ein ganzes Potpourri an verschiedenen Aufenthaltszwecken. Was wichtig ist, was man im Hinterkopf haben sollte, ist, dass die unqualifizierte Beschäftigung ein Ausnahmetatbestand ist. Noch ein bisschen weiterdenken. Ich hatte eben schon mal gesagt, möglicherweise reden wir auch noch ein bisschen über Studium. Das kann mitunter auch tatsächlich auch für Arbeitgeber auf der Suche nach Werkstudenten und potenziell zukünftigen Beschäftigten interessant sein. Studenten und Auszubildende können für diesen Zweck einreisen und sich dann hier aufhalten für die Dauer des Zwecks und dürfen währenddessen auch zum Teil eingeschränkt oder zum Großteil eingeschränkt auch arbeiten. Mhm. Klassisch ist da der Werkstudent, der dann halt während seines Studiums bereits bei einem Arbeitgeber arbeitet. Ausländer mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen aus der IT-Branche können ausreisen. Die brauchen keinen qualifizierten Berufsschulabschluss. Noch ein paar exotische Aufenthaltszwecke, aber ich glaube, damit würden wir den Rahmen sprengen, die vor allem europarechtlich geregelt sind. Ja. Da gibt es Zwecke für mobile Forscher und aus der ICT-Richtlinie. Aber wenn da Bedarfe bestehen, dann ist das, glaube ich, besser.
Kommt man nochmal gesondert auf Sie zu. Genau. Also den Ausbildungshintergrund haben wir somit geklärt. Was muss denn zugrunde liegen, damit Zugewanderte Arbeit aufnehmen können oder beschäftigt werden können? Muss die Qualifikation passgenau sein oder müssen Deutschkenntnisse vorhanden sein?
Ich würde das ein bisschen untergliedern. Wir haben da verschiedene Themen, die Sie gerade angesprochen haben. Eben im Wesentlichen Grundlage aller Aufenthaltstitelerteilungen ist erst einmal der Lebensunterhalt muss gesichert sein. Es darf zum Beispiel auch keine Straffälligkeit bestehen. Das sind Sachen, die, denke ich, aber insoweit auch noch klar sind. Was sich in den letzten Jahren wiederholt gezeigt hat, ist, dass die Verfahren bis zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis länger geworden sind. Ja. Insbesondere in den letzten zwei Jahren haben wir da gravierende Rückstände.
Warum?
Die Corona-Pandemie hat uns überrollt im März 2020, das kann man kaum anders sagen. Aus den Medien hat man auch gesehen, und da stehen wir auch offen zu, dass wir Rückstände haben. Da können wir vielleicht im Nachhinein noch mal ein paar Worte zu verlieren. Aber es kommt dazu, dass nach Einreise mit einem Visum und der Antragstellung mitunter Wochen, manchmal sogar Monate ins Land gehen, bevor eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde oder auch wird. In der Vergangenheit war es dann in der Regel so, dass die Personen während dieser Zeit noch nicht arbeiten konnten, durften.
Ja.
Das hat der Gesetzgeber aber gesehen und hat da auch eine entsprechende Regelung eingeführt, die es uns ermöglicht, tatsächlich bereits nach der ersten Vorsprache, vor der Bestellung einer Aufenthaltserlaubnis, bereits die Arbeitserlaubnis zu erteilen. Zur Qualifikation, inwieweit die passgenau sein muss. Nein, muss sie nicht. Es gibt da einen Leitsatz, der taucht auch in Informationsschreiben des Bundesinnenministeriums und auch in Urteilen immer wieder auf. Eine Beschäftigung, zu der ihre erworbene Qualifikation sie befähigt.
Mhm.
In Einzelfällen kann es schon mal schwierig sein, da so eine Abgrenzung vorzunehmen. Also wenn man sich da nicht ganz sicher ist, gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Es ist aber tatsächlich so, dass das nicht allzu streng gesehen werden soll und auch nicht wird. Hinsichtlich der Notwendigkeit von Deutschkenntnissen ist zu sagen, im Wesentlichen braucht man keine Deutschkenntnisse dafür. Der Arbeitgeber selber entscheidet im ersten Schritt, ob die Deutschkenntnisse ihm ausreichen. Das ist erstmal ihm überlassen. Wenn ein Beschäftigter allerdings einen unbefristeten Titel haben möchte oder zur Arbeitsplatzsuche einreicht, da wird das schon geprüft, da müssen gewisse Deutschkenntnisse vorliegen. Im Regelfall A2, manchmal sogar B1. Ganz interessant, das ist auch ein bisschen Werbung, die meisten Beschäftigten sind zum Integrationskurs berechtigt. Einige davon würden von uns tatsächlich sogar verpflichtet werden, einen Integrationskurs zu machen.
Und welche Personen werden verpflichtet?
Verpflichtet werden Personen, die bei Einreise noch keine einfachen Sprachkenntnisse haben.
Okay.
Das dürfte bei inländischen Beschäftigungsverhältnissen nicht ganz so häufig der Fall sein, aber ist durchaus denkbar.
Ja, und für mich als Unternehmerin, wo liegen denn die Schwierigkeiten oder Fallstricke? Was gibt es zu beachten?
Ich versuche mich da gerade in Unternehmersicht reinzudenken.
Ja.
Als Behördenmitarbeiter hat man natürlich manchmal eine andere Perspektive drauf, aber ich weiß so ungefähr, wo es dann häufiger hapert als an anderen Stellen. Man sollte sich bewusst sein, es ist immer noch ein Verwaltungsverfahren, in dem etwas geprüft werden muss. Da bitte ich auch um Akzeptanz für.
Ja.
Ganz großes Themenfeld ist immer die Anerkennung und Gleichwertigkeitsverfahren von ausländischen Berufsqualifikationen und Abschlüssen.
Okay.
Da sollte man sich bewusst sein, möglichst in Vorarbeit schon zu treten, wenn man nicht sowieso ins beschleunigte Fachkräfteeinwanderungsverfahren geht. Das ist immer wieder eine Schwierigkeit.
Ja.
Und wenn man sich damit noch nicht auskennt, ist das auch ein ziemlicher Dschungel an Zuständigkeiten und Notwendigkeiten, die dabei zu bringen sind.
Okay. Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben ist auch ein Risiko für UnternehmerInnen. Gibt es denn die Möglichkeit einer Probezeit im Rahmen des Arbeitsvisums?
Ja, das ist auch immer wieder, werde ich angesprochen, auf potenzielle Abhängigkeiten zwischen Aufenthaltsrecht und den arbeitsrechtlichen Voraussetzungen. Im Wesentlichen kann man sich aber bewusst sein, dass das Ausländerrecht mich als Arbeitgeber jetzt nicht arbeitsrechtlich irgendwie bindet oder gar an jemanden kettet, den ich gar nicht weiter beschäftigen möchte. Das mag durchaus vorkommen. Wo das potenziell eine Relevanz entwickeln könnte, wäre bei der Frage der Einreise mit dem Visum. Das ist eine Ermessensentscheidung. Da wäre zum Beispiel denkbar, wenn jetzt ein Arbeitgeber immer wieder damit auffallen würde, dass Mitarbeiter nach der Probezeit gekündigt würden, dass es dann tatsächlich zur Ablehnung kommen könnte. Ansonsten würde ich mir da keine großen Sorgen machen.
Okay. Jetzt sind die Verwaltungsverfahren manchmal langwierig. Sie haben es gerade schon erwähnt. Unternehmen benötigen häufig aber auch eine rasche Lösung. Ein Weg, um Fachkräfte aus dem Ausland schneller einstellen zu können, ist das sogenannte beschleunigte Fachkräfteverfahren. Sie erwähnten das gerade schon. Hier zunächst Hintergrundinfos zu diesem Prozess.
Beschleunigtes Fachkräfteverfahren. Wenn Sie sich für die Rekrutierung einer ausländischen Fachkraft entschieden haben und das Verwaltungsverfahren bis zur Erteilung des Visums beschleunigen möchten, bietet das sogenannte beschleunigte Fachkräfteverfahren Abhilfe. Dieses Verfahren nach § 81a ist in 7 Schritte unterteilt und auf der Webseite www.makeitingermany.de erklärt. Das Online-Angebot ist das zentrale Informationsportal der Bundesregierung für alle Fragen rund um das Thema Einwanderung und Arbeiten in Deutschland.
Herr Wolf, welche Schritte muss man zur Beschleunigung des Fachkräfteverfahrens gehen?
Ja, das ist eine Frage, die ich selber nachgucken musste. Die 7 Schritte zur Beschleunigung des Verfahrens vorwegschicken, wir sind dafür gar nicht zuständig. Die Landesregierung hat da einen ganz tollen Schritt gemacht und die Möglichkeit genutzt, eine zentrale Behörde dafür einzurichten. Mhm. Wenn Sie detaillierte Informationen dazu benötigen, wenden Sie sich am besten tatsächlich direkt an die Zentralstelle für Fachkräfteeinwanderung in Bonn, die dafür zuständige Behörde sind. Wir sind da völlig außen vor.
Ja.
Worüber wir nicht unglücklich sind angesichts der engen Fristen, die da gesetzt werden. Mhm. Die 7 Schritte beinhalten eine Beschreibung eines recht ungewöhnlichen Verfahrens, weil der Arbeitgeber in diesem Fall tatsächlich ein Vertragspartner der Behörde wird, um einem Dritten, also seinem potenziellen Beschäftigten, die Einreise zu ermöglichen. Im ersten Schritt wird der Arbeitgeber tatsächlich von seinem Arbeitnehmer oder zukünftigen Arbeitnehmer bevollmächtigt, das Verfahren durchzuführen für ihn. Mhm. Der Arbeitgeber ist Ansprechpartner in diesem Verfahren. Und nach einer Beratung bei der Zentralstelle wird so ein Vertrag, eine Vereinbarung abgeschlossen, die genau die wechselseitigen Pflichten und Rechte aber auch dann darlegt. Das Verfahren ist gebührenpflichtig. Das sollte man sich bewusst sein. Es kostet 411 Euro die Gebühren. Dafür kriegt man aber auch eine ganze Menge. Die nächsten Schritte nämlich beinhalten unter anderem, dass die Zentralstelle das Anerkennungsverfahren, soweit eins notwendig ist, selbst einleitet und potenziell nachzufordernde Unterlagen dann halt auch auflistet und dann halt direkt beim Arbeitgeber anfordert. Mhm. Die Zentralstelle weiß, an wen man sich wenden muss. Allein die Zuständigkeit kann schon mal eine große Problematik sein. Es gibt Sonderregelungen für Approbationsberufe. Ich selber, wenn ich nachsehen muss, wer zuständig für das Verfahren ist, braucht das schon mal manchmal 20 bis 30 Minuten, bis ich Bescheid weiß. Mhm. Da gibt es eine Frist dann von 2 Monaten, bis ein Bescheid vorliegen muss, ob der Qualifikation anerkennungsfähig ist oder anerkannt wird oder ob da vielleicht noch Nachqualifizierungen vorgenommen werden müssen. Wenn das erfolgreich ist, dann erteilt die Zentralstelle eine sogenannte Vorabzustimmung im Visumverfahren. Das heißt, sie sagt der deutschen Botschaft im Heimatland des Arbeitgebers, hier, wenn die und die Person zu bei euch vorbeikommt und ihr müsstet mich fragen, ob wir damit einverstanden sind, sage ich jetzt schon, ist alles gut, wir sind damit einverstanden. Diese Vorabzustimmung muss innerhalb einer Woche ergehen. Und dann wird auch das Zustimmungsverfahren bei der Bundesagentur bereits eingeleitet. Mhm. Auch da gibt es eine Wochenfrist. Und letzten Endes, und das ist einer der beiden großen Jackpots, die wir hier in diesem Verfahren für Arbeitgeber haben, muss ein Termin bei der Deutschen Botschaft zur Visumserteilung binnen 3 Wochen vergeben werden. Mhm. Ja, wie lange müsste man einplanen?
Ja.
Insgesamt.
Ja, also diese 411 Euro bezahle ich für den Service quasi, für die Dienstleistung, genau, da in dem Prozess unterstützt zu werden.
Genau, das ist eine Gebühr. Mhm. Der deutsche Staat bittet uns für alles zur Kasse. Wenn ein öffentlich Bediensteter etwas machen muss, dann kostet das fast immer Gebühren. In dem Fall beträgt die Gebühr 411 Euro und beinhaltet dann aber auch genau alle Schritte, die von der Zentralstelle unternommen werden.
Mhm. Und beschleunigt das Fachkräfteverfahren, wie schnell ist beschleunigt? Wie schnell geht das?
Also die Höchstfristen, die genannt sind, beinhalten eine Verfahrensdauer von längstens 3 Monaten. Wobei der Großteil darauf tatsächlich dann auf das Anerkennungsverfahren entfällt, das binnen 2 Monaten entschieden werden muss, wo innerhalb von 2 Monaten entschieden werden muss. Tatsächlich kann es auch schneller gehen. Mhm. Sollte ein Anerkennungsverfahren gar nicht notwendig sein, dann sind wir bei in der Regel unter einem Monat.
Und neben der Beschleunigung gibt es noch andere Vorteile zum normalen Fachkräfteverfahren?
Ja, deutlich weniger Stress und Ärger vor allem. Ja. Man muss sagen, dass das Verfahren schon hinsichtlich der Dauer nach heutigen Maßstäben, je nach Herkunftsland, ausnehmend schnell ist. Mhm. Also insbesondere in den Balkanstaaten aufgrund des dortigen großen Andrangs zur Visumserteilung kann man schon manchmal bis zu einem Jahr oder sogar länger auf einen Visumstermin warten, wo wir hier im Vergleich bei einer Höchstfrist von 3 Monaten sind. Also wenn die Eingangsvoraussetzungen für das beschleunigte Fachkräfteeinwanderungsverfahren vorliegen, würde ich in so ziemlich jedem Fall dazu raten. Auch der ganze damit verbundene Stress, sich in die Anerkennungsverfahren und Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren einzulesen und durchzutelefonieren. Wenn man sich das sparen kann, glaube ich, ist das schon eine große Erleichterung, insbesondere wenn man vorhat, ähnliche Verfahren öfter durchzuführen oder regelmäßig.
Kommen Feedbacks aus den Unternehmen bei Ihnen an?
Also relativ wenig, weil ich tatsächlich oder wir als Behörde da nicht direkt involviert sind.
Ja.
Man kann aber sagen, im ausländerrechtlichen Kontext ist es so, wenn man keine Klagen hört, dann läuft es eigentlich ganz großartig. Mhm. Punktuell höre ich natürlich schon mal was. Im Großen und Ganzen sind die Arbeitgeber damit sehr zufrieden. Am Anfang hatte ich den Eindruck, dass es vielleicht hier und da noch so ein wenig Sand im Getriebe war, weil die Behörde ja auch komplett neu war, da waren komplett neue Mitarbeiter. Ich kann aber nicht bestätigen, dass ich in den letzten 1,5 Jahren auch nur eine Klage über den Verlauf dieses Verfahrens gehört hätte.
Also Rückmeldung ist eher, es lohnt sich.
Ja, insbesondere wer das 2-3 Mal gemacht hat und wenn da so ein bisschen, wenn das Getriebe so ein bisschen geschmiert ist, glaube ich, ist das ein Verfahren, was deutlich effizienter ist als den Arbeitnehmer, der dann ja auch wieder allein erstmal zu verantwortlich für sein Verfahren ist, das Visumsverfahren durchlaufen zu lassen.
Ja. Nun ist es kein Geheimnis, dass die Ausländerbehörden generell und natürlich auch in Krefeld viel zu tun haben. Wie werden Sie dem hohen Aufkommen gerecht? Was wird unternommen, um die Situation zu verbessern? Wie ist die Lage in Krefeld? Erzählen Sie mal.
Also, wie ich schon gesagt habe, die Corona-Pandemie hatte massive Folgen auf unseren Betrieb. Wir waren, als Fachbereich wurden wir gegründet 2018 und waren, und das ist, glaube ich, auch einhellige Meinung, auch bei den Wohlfahrtsverbänden in Krefeld, die den Verlauf bei uns immer sehr genau beobachten, auch kritisch beobachten, auf einem sehr guten Weg. Und wir konnten unsere Stellen sehr gut besetzen. Wir hatten, glaube ich, zwischenzeitlich sogar fast eine Vollbesetzung. Das habe ich in den letzten 10 Jahren noch nicht einmal erlebt. Die Corona-Pandemie hat uns, wie auch andere Ausländerbehörden in ganz Nordrhein-Westfalen oder auch in ganz Deutschland, hart getroffen. Wir haben Rückstände, das war auch in den Medien zu entnehmen. Und wir versuchen, dem Ganzen gerecht zu werden, so gut wir das können. Und wenn ich durch die Hallen unserer Behörde wandle, sehe ich sehr fleißige, motivierte Mitarbeiter, die auch nicht zufrieden sind mit den derzeitigen Bedingungen, mit denen wir leben müssen. Wir kriegen auch sehr viele Beschwerden und ich kann nur sagen, dass die allermeisten dieser Beschwerden auf eine angemessene Art und Weise formuliert sind und auch erst einmal aus subjektiver Sicht gerechtfertigt sind. Die Titelerteilungsdauern, jetzt mal eher abseits sogar von den Beschäftigungsverhältnissen, sind im Vergleich zu dem, was angemessen wäre, deutlich zu lang. Wir haben schon Schritte unternommen, um das Ganze abzubauen. Wir sind Vorreiter innerhalb der Stadtverwaltung Krefeld durch den Einsatz von studentischen Hilfskräften beispielsweise, die uns einfache administrative Tätigkeiten halt abnehmen, um halt die Mitarbeiter da zu entlasten und verstärkt auf den Bereich der Prüfung von Anträgen dann zu fokussieren. Wir haben das gesamte Termingeschäft evaluiert und da inzwischen dann ein System gefunden, was, glaube ich, den Output auf das bestmöglichste Maß, was wir an der Stelle an Optimierungsmöglichkeiten hatten, erhöht hat. Aber es ist immer noch sehr viel. Und wenn man ehrlich ist, werden wir auch noch eine ganze Weile mit den Folgen und auch den derzeitigen Bedingungen des pandemischen Geschehens dann halt zu kämpfen und zu leben haben. Wir haben noch weitere Ideen, die sind aber noch nicht so weit so ganz reif. Wir sind im ständigen Diskurs dahingehend, wie wir vielleicht hier und da nochmal etwas effizienter werden können oder wie wir vielleicht auch mit externen Partnern zusammenarbeiten können.
Ja, und da darf auch ich ergänzen oder berichten. Es gibt ja eine Kooperation zwischen dem Fachbereich Migration, Integration und Krefeld Business. Und da haben wir schon vor 2 Jahren angefangen, eine Sprechstunde für Unternehmen einzurichten, sodass erste Anfragen und erste Infos auch über uns laufen können und wir dann auf diesem Wege auch eine weitere Plattform gemeinsam schaffen für die Unternehmerschaft in Krefeld, hier Fragen vorab schon mal zu klären oder mit Ihnen gemeinsam dann Themen anzugehen rund um Fachkräfte aus dem Ausland. Nun ist es für Unternehmen auch aus anderen Gründen interessant, internationale Fachkräfte einzustellen. Zum Beispiel kann ein Mehr an Vielfalt in der Arbeitnehmerschaft auch ein Impuls für Kreativität sein. Sie im Speziellen bringen immer gern einen Gedanken ein, der gleichzeitig auch der Integration von Flüchtlingen und somit uns allen zugutekommt. Was ist da so ein bisschen Ihre Herzensangelegenheit?
Ja, Herzensangelegenheit ist eine ganz gute Bezeichnung dafür. Wir haben in den letzten Jahren, seit Beginn 2015, ich bin einer der Mitarbeiter bei uns im Haus, die schon im Vorfeld tätig waren, die auch die Jahre 2015 bis 2017 aktiv mitbekommen haben. Und unter den geflüchteten Menschen, die eingereist sind, waren auch einige, deren Asylanträge letztlich erfolglos blieben, die aber aus anderen Gründen dann halt weiterhin in Deutschland und auch in Krefeld geblieben sind und wohnhaft sind. In diesen Fällen handelt es sich oftmals um Personen, die sich tatsächlich sehr gut integriert haben, sprachlich, bei denen es aber auch aufgrund des Aufenthaltsstatus bis dato noch nicht in eine nachhaltige Beschäftigungskarriere oder Beschäftigungsbiografie gewachsen ist. Wir haben seit 2016 oder 2017 haben wir auch die sogenannte Ausbildungsduldung oder auch 3+2 Regelung eingeführt, die letztendlich besagt, dass Personen, die bis dato noch keinen festen Aufenthaltsstatus hatten, sobald sie eine Ausbildung beginnen, eine Duldung für die gesamte Dauer der Ausbildung kriegen und wenn die dann erfolgreich abgeschlossen wird, auch direkt im Anschluss danach eine 2-jährige Aufenthaltserlaubnis bekommen können. Deswegen 3+2, weil die meisten Ausbildungen 3 Jahre dauern. Ich betrachte Integration von Geflüchteten und von hier gebliebenen Menschen auch nach einem Asylverfahren als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir als Stadt Krefeld betreiben da einen sehr großen Aufwand im Bereich der, auch der Integration, die auch bei uns im Haus angesiedelt ist, in unserer Abteilung Integration, Migration und Integration. Und wir können aber tatsächlich nicht alles alleine leisten. Wir betreiben hohen Aufwand und wir vermitteln auch gerne. Und wir haben halt auch viele Kandidaten, die wir für sehr gut geeignet halten für Ausbildungsverhältnisse. Aber wir können mit den Leuten keine Ausbildungsverhältnisse abschließen.
Ja.
Dafür brauchen wir Unternehmer, Arbeitgeber, die bereit sind, einer Person einen Ausbildungsplatz zu geben. Und diese Person nachfolgen dann in einen gesicherten Aufenthaltsstatus hineinwachsen zu lassen. Das funktioniert insoweit auch nicht schlecht, das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, es geht noch mehr tatsächlich und würde deswegen tatsächlich gerne Zuhörerinnen und Zuhörer, die als Arbeitgeber dazu imstande sind und potenziell willens wären, gerne auffordern, da Kontakt mit uns aufzunehmen. Gerne zu mir oder halt auch zu unserer kommunalen Integrationsberatung, die wir seit vergangenem Jahr endgültig eingerichtet haben, die da halt auch einen Schwerpunkt haben einer Vermittlung in Beschäftigung. Und wir würden da tatsächlich gerne, wenn da Angebote bestehen, bei uns nachsehen, wen wir dafür potenziell geeignet halten. Wir kennen unsere Schäfchen ganz gut tatsächlich und würden da unser Bestes geben, da ein bestmögliches Matching herzustellen.
Deshalb hier der Aufruf an die Unternehmen. Vielen Dank dafür. Infos dazu also bei Ihnen oder vielleicht auch bei uns. Am Ende gebe ich nochmal die E-Mail-Adresse durch. Das ist ein spannendes Thema. Herr Wolf, was haben wir jetzt noch vergessen? Gibt es noch etwas, das Sie gerne loswerden möchten? Sie erwähnten noch das Thema Integration und dass Sie gemeinsam unter einem Dach arbeiten.
Ja, also wir werden zum Teil wahrgenommen als Ausländerbehörde, im Bereich der Wohlfahrtsverbände auch als Unterbringungsbehörde und als zum Teil auch Sozialleistungsbehörde. Das stimmt alles, das sind unsere Aufgaben. So ein bisschen gesondert betrachtet wird schon mal gerne unsere Abteilung 2, also die Abteilung Integration. Wir gehören zu einem Dach. Das war unser Ziel seinerzeit, auch als wir den Fachbereich gegründet haben, eine ganzheitliche Beratung und auch Behandlung von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern vorzunehmen. Und insoweit auch gerne nochmal das Angebot, insbesondere mit KIM, kommunales Integrationsmanagement, Kontakt aufzunehmen, die tatsächlich gar nicht ausschließlich dazu gedacht sind, Menschen nur in Beschäftigung zu vermitteln oder Menschen nur in einen gesicherten Aufenthalt zu vermitteln, sondern tatsächlich Ansprechpartnerinnen sind für alle Ausländerinnen und Ausländer. Also auch wenn sie bei sich in Krefeld eine Fachkraft haben.
Ja.
Ich glaube, wenn man nachhaltig Personalrecruiting betreiben möchte, macht es Sinn, dass Personen sich auch integriert fühlen, angekommen fühlen.
Ja.
Ich glaube, das kann die Bindung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern deutlich verstärken. Und dafür ist auch das kommunale Integrationsmanagement da. Auch einfach nur Anlaufpunkte vielleicht zu vermitteln, wo kann ich hingehen, wo finde ich Anschluss, sprachlich oder halt auch einfach sozial, gesellschaftlich. Und insoweit auch das Angebot für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem kommunalen Integrationsmanagement Kontakt aufzunehmen. Da findet in jedem Fall eine individuelle Beratung statt, wo Bedarfe der Person dann aufgenommen und dann eruiert wird, was für Maßnahmen man daraus ableitet.
Ja, also auch eine Erleichterung für die Arbeitgeber. Dann kommen wir zum Ende unseres Interviews. Zum Schluss hat bei uns immer der Azubi das Sagen. Hier unsere abschließende Frage des Azubis.
Nachgehorcht, die Frage des Azubis.
Wohin würden Sie gerne auswandern?
Also ich würde tatsächlich auf gar keinen Fall auswandern. Ich habe 2 Kinder. Wenn ich mir allerdings die schlechtere Welt vorstelle, in der diese Kinder nicht da wären, würde ich wahrscheinlich ein etwas entschleunigtes Leben in Neuseeland wählen, wenn ich die freie Auswahl hätte. ich stelle mir sowas ganz romantisch vor. Ich weiß nicht, vielleicht würde mir auch nach 2 Monaten zu langweilig werden, aber so Stand jetzt hier sitzend, glaube ich, wäre das so das Ziel meiner Wahl.
Ja, dann kommen Sie einfach zurück nach Krefeld, wenn es langweilig wird.
Wenn in Deutschland, dann in Krefeld. Hier komme ich her.
Dann würde ich am Ende noch mal ganz gerne kurz Ihre E-Mail-Adresse durchgeben. Sie haben gesagt, Sie sind gerne erreichbar für Anfragen rund um Ihr Thema. Das ist sascha.wolf@krefeld.de. Dann können Sie auch gerne das International Desk von Krefeld Business erreichen unter international@krefeld-business.de. Und wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und herzlichen Dank, Herr Wolf, für das Gespräch.
Gerne.
Krefeld International, der Podcast des International Desk von Krefeld Business.